ARD.
Hallo, hier ist Berlin Code, euer Politikentschlüsselungspodcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis und eigentlich gibt es ja immer eine frische Folge am Freitag. Und wir haben euch ja versprochen, immer wenn was los ist, dann gibt es eine Sonderfolge. Und heute ist so ein Sonderfolgentag, denn heute ist sehr viel passiert. Wir zeichnen diesen Podcast am Montagabend gegen 19 Uhr auf und bei mir sind die ARD-Korrespondenten Anna Engelke und Moritz Rödle, die quasi eben gerade Platz genommen haben, weil sie direkt aus dem Bundestag kommen. Man hört es quasi noch quietschen in den Reifen. Hallo erstmal ihr beiden.
Hallo Linda.
Hallo Linda.
Und Linda, wir erreichen dich ja in Düsseldorf.
Ja,
und, ich kann
weil
dir
nicht
sagen,
geschafft habe nach Berlin, weil so viel
leider,
los war.
Leider hast du es nicht geschafft. Und ich kann dir aber sagen, dass du wirklich was verpasst, weil Moritz sieht heute ganz großartig aus, sowieso immer großartig, aber heute taubenblauer Anzug, dunkle Krawatte, weißes Hemd, also super.
Moritz, du hast dich schick gemacht für die SPD. Du bist ja zuständig bei uns für die SPD. Hat sich der taubenblaue Anzug denn gelohnt?
Ich habe mich schick gemacht, weil das ein besonderes Ereignis heute war, dass der Koalitionsvertrag unterschrieben worden ist. Irgendwo im Süden von Berlin, wo ich erstmal super lange hinfahren musste. Das war wirklich, also ich habe mal eine Frage an CDU, CSU und SPD. Warum mussten wir das da in diesem Gasometer irgendwo in Schöneberg machen? Warum kann das nicht in Berlin-Mitte passieren?
Weil das für Fortschritt steht. Deswegen wollten sie das machen. Das Gasometer ist halt so ein Arbeitsort, weißt du, wo alles, glaube ich, CO2-neutral ist und du kannst da dein E-Auto parken und es ist an der S-Bahn und eigentlich gut erreichbar, nur nicht für Moritz.
Ganz kurz, ich muss auch noch kurz was sagen. Ich war heute in einem Gasometer tauchen und zwar in Duisburg. Das nur als kleiner roter Faden, das war nicht abgesprochen. Ich wollte es nur mal sagen. So, Entschuldigung, wieder zurück zur Politik, Moritz.
Nochmal
also,
Deep Dive heute.
So. Aber da hast du natürlich mit deinem Gasometer gewonnen, Linda. Ne?
Ja, ein bisschen vielleicht, ja. Aber erzähl uns, du warst da, du bist rechtzeitig hingekommen. Und wie ist das dann alles abgelaufen da vor Ort? Und wer ist am Ende, wer hat es geschafft und gab es Überraschungen?
Also wir kamen dahin, dann waren natürlich die Journalisten, mussten sich erstmal akkreditieren, sagen, wer wir sind, dass wir da sind, nochmal sicherheitsüberprüft werden, dann muss man seinen Laptop vorzeigen, muss den anmachen, dass auch klar ist, dieser Laptop funktioniert und ist keine Attrappe, wo man eine Bombe drin verstecken kann. Wenn man eine Flasche zu trinken dabei hat, muss man das trinken, muss man einen Schluck trinken, um zu beweisen, dass man da jetzt auch nicht irgendwie Flüssigsprengstoff dabei hat. Keine Ahnung, ob das Flüssigsprengstoff oder ob sie Angst haben, dass man da Gift versprüht, weiß ich wirklich nicht. Aber man muss beweisen, dass das, was man mit hat, trinkbar ist. Und dann kommt man da an. Und dann ging es eigentlich relativ schnell los. Dann kam erstmal ein sogenannter Bildtermin. Die SPD-Ministerinnen und Minister wurden bildlich vorgestellt, kamen einfach in so eine Kamera rund mit ganz vielen, würde sagen 50 Kameras und haben sich da vorgestellt, haben nicht viel gesagt, aber haben da gestanden und haben mal ein Bild produziert. Und dann ging es drin im Gasometer weiter. Da wurden dann Reden gehalten von den vier Parteivorsitzenden, Markus Söder, Friedrich Merz, Lars Klingbeil und Saskia Esken. Die haben nochmal gesagt, was ihnen so wichtig ist an diesem Koalitionsvertrag und was sie quasi leiten soll für die kommenden Jahre. Und dann wurde unterschrieben. Alle vier haben dann in drei verschiedenen Ausgaben dieses Koalitionsvertrags ihre Unterschrift gesetzt. Und damit war dieser Vertrag dann unterschrieben.
Unterzeichnet, okay. Und personell, gab es jetzt Überraschungen, weil es hieß ja noch, hatten wir ja auch am Freitag in unserer Folge, dass Lars Klingbeil gesagt hat, es wird die eine oder andere Überraschung geben. Gab es die denn?
Also ich würde sagen, es ist ein eher typisches SPD-Kabinett. Also es ist jetzt nicht so, dass da jemand von außen geholt worden ist, der vorher irgendeine Firma geleitet hat. Es sind alles Namen, die wir schon kannten, die wir in Berlin kennen. Aber es sind tatsächlich auch neue Namen, weil sie eben noch nicht Minister und Ministerinnen waren. Da ist zum Beispiel Verena Huberts, die neue Bauministerin werden soll. Die hat früher mal ein Startup gegründet, Kitchen Story heißt das, das dann für viel Geld verkauft worden ist und dann ist sie in die Politik gegangen. Die war letzte in der vergangenen Legislaturperiode Fraktionsvize-Vorsitzende. Und jetzt wird sie eben Ministerin. Die ist erst 37 Jahre alt, also ein junges Gesicht, eine junge Frau, der man aber zutraut, dass sie so ein großes Haus leiten kann. Dann ist da Rim Alabali Radovan, die Staatsministerin für Integration im Kanzleramt war und jetzt eben eine echte Ministerin wird im Entwicklungshilfeministerium, die aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, also da auch den Osten repräsentieren kann, die ja auch, glaube ich, erst 35 Jahre alt ist. Also junge Frauen hat die SPD da nominiert und das war schon auch überraschend.
Und was ist mit der Personalie Saskia Esken, die ja bislang SPD-Chefin war? Da wurde ja auch viel diskutiert. Ist sie mit dabei? Was passiert mit ihr?
Sie ist nicht mit dabei und das war wohl bis zum Schluss nicht richtig klar, ob sie dabei sein kann oder nicht. Es gab viele Gespräche wohl übers Wochenende im Willy-Brandt-Haus zwischen Saskia Esken und Lars Klingbeil. Ich würde sagen, Saskia Esken wäre sehr gerne im Kabinett gewesen, wäre eben sehr gerne Entwicklungshilfeministerin geworden, weil sie das auch so als quasi Lebenstraum hatte, dass sie auch nochmal Ministerin werden wollte. Am Ende muss man sagen, sie hat dafür nicht genug Unterstützung in ihrer Partei gehabt. Ist es deswegen dann nicht geworden und man hat, ich würde sagen, einen halbwegs Ausgang für Helden gefunden, indem man gesagt hat, sie macht den Weg frei eben für diese jungen Frauen. Also mir wurde gesagt, gerade die Personalie Rim Alabali Radovan, diese junge Frau mit Migrationshintergrund, ihre Eltern kommen aus dem Irak, sie ist geboren in Moskau. Gerade diese Personalie habe es Esken leichter gemacht, am Ende dann doch zu sagen, okay, ich gehe nicht ins Kabinett, ich mache Platz für diese jungen Frauen, die in der SPD noch eine große Zukunft haben könnten. Da wird ja in der Partei auch eine gewisse Größe jetzt quasi angedichtet, dass sie das auch so entschieden hat dann für sich.
Okay, und kann sie denn Parteichefin bleiben?
Das ist eine große Frage, die jetzt ansteht. Bis jetzt hat es immer geheißen, Saskia Esken möchte eben ins Kabinett und möchte nicht mehr Parteichefin sein. Und es gab ja auch viel Kritik aus der Partei. Es kann aber durchaus sein, dass eben Teil dieser Lösung es jetzt sein könnte, dass sie eben Parteichefin bleiben kann oder soll. Es könnte sein, dass Lars Klingbeil sich da auch hinter sie stellt und die Partei auch auffordert, dass sie da nochmal unterstützen sollen. Das, so höre ich, liegt aber allein in der Entscheidung von Saskia Esken. Mhm. Die muss jetzt erstmal ein paar Tage, glaube ich, in Ruhe alles mal überdenken und sich dann entscheiden, ob sie das machen will. Natürlich wäre das eine Position in der Partei, die jetzt nicht so machtvoll ist, wie sie noch vor 4 Jahren war. Oder Saskia Esken ist eben dann nicht mehr ganz auf Augenhöhe Parteichefin mit dem anderen Parteichef Lars Klingbeil, der ja Vizekanzler ist, Bundesfinanzminister, also der richtig faktische, machtvolle Positionen auch noch neben dem Parteivorsitz hat. Mhm. Aber sie steht natürlich für eine bestimmte Politik in der Partei. Sie kommt ja eher vom linken Flügel. Sie steht für Gleichberechtigung, für Parität. Sie steht für Minderheitenrechte, für queere Rechte. Und da wird natürlich diskutiert, als Parteichefin ist sie Mitglied in diesem wichtigen Gremium Koalitionsausschuss, wo dann am Ende in so einer Koalition mit der Union die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Und da einen Platz zu haben, da Rederecht zu haben und da auch mitbestimmen zu können, hat schon einen Wert. Und das muss sie jetzt abwägen, ob sie das nochmal will, ob sie nochmal Parteichefin werden will oder ob sie sagt, danke, das war's, ich habe eine große Zeit gehabt, ich habe Olaf Scholz ins Kanzleramt gebracht als Parteichefin, das war vielleicht nur möglich, weil ich Parteichefin war und es reicht jetzt auch.
Okay, werden wir also sehen. Was aber klar ist, bei der SPD-Fraktion soll Matthias Miersch die Leitung übernehmen. Warum er?
Also da waren ganz viele Namen im Gespräch, unter anderem auch Hubertus Heil, der ja nicht mehr Arbeitsminister sein kann, weil das Bärbel Baas werden sollte. Er hatte für sich sondiert, so nennt man das, also mal vorgefühlt bei allen möglichen wichtigen Menschen in der Fraktion, ob er nicht diesen Posten übernehmen könnte. Und am Ende hat sich aber auch da herausgestellt, dass er nicht genug Unterstützung hat, um das zu werden. Dann ist es eben Matthias Miersch, der jetzt vorgeschlagen ist. Matthias Miersch war der Generalsekretär, der jetzt zusammen mit Lars Klingbeil und Saskia Esken diesen Wahlkampf organisiert hat. Er gilt als großer Freund von Lars Klingbeil. Er ist zum Beispiel auch Bayern-Fan. Das verbindet die beiden. Lars Klingbeil ist ja großer Bayern-Fan.
Ist er nicht sogar im Vorstand?
Er ist in irgendeinem Beirat.
Auf jeden Fall. In irgendeinem
Führer. Also er hat eine Funktion beim FC Bayern. Die hat Matthias Miersch nicht, aber er ist auch ebenso wie Kevin Kühner zum Beispiel Bayern-Fan. Das hat diese Männer verbunden, das verbindet diese Männer jetzt auch. Und er hat den Vorteil gegenüber Hubertus Heil, dass er vom linken Parteiflügel kommt. Die sogenannte parlamentarische Linke, das ist eine Strömung von drei in der Fraktion. Es gibt die parlamentarische Linke, die wirklich eher links stehen. Dann gibt es die Netzwerker, die so eine pragmatische Mitte bilden, und die eher konservativen Seeheimer. Und Seeheimer und Linke sind die beiden starken Strömungen, und die machen quasi die Machtpositionen untereinander aus. Und da im Kabinett sehr viele eher Konservative zum Zug gekommen sind und auch Lars Klingbeil eher zum konservativen Flügel gehört, war dem linken Flügel versprochen, dass die Fraktionsführung eher wieder einer von ihnen machen darf. Und deswegen war Matthias Miersch da auch in der Vorderhand und wird es jetzt höchstwahrscheinlich werden.
Aber das ist Hubertus Heil auch schwer gefallen. Also ich glaube, er wäre wirklich sehr, sehr gerne Fraktionsvorsitzender geworden. Und es gibt, glaube ich, auch durchaus viele Sozialdemokraten und Demokratinnen, die das gerne gesehen hätten. Und ich fand es interessant, als dann am Sonntag diese Meldung kam, am Nachmittag von Hubertus Heil, wo er gesagt hat, er habe nicht genug Unterstützung der Parteispitze gehabt. Und da muss ich sagen, das fand ich jetzt für einen Sozialdemokraten schon eine Kritik, also das ist jetzt einfach erstmal dieser Satz, ich habe nicht genug Unterstützung von der Parteispitze gehabt, aber es ist ja klar, wen er meint, nämlich eben Lars Klingbeil. Und er ist da ja etwas früher mit dieser Meldung rausgekommen, mit dieser Nachricht, bevor dann der Name von Matthias Miersch als wahrscheinlicher Fraktionsvorsitzender der SPD durchgesickert ist.
Da steckt ganz viel Vorwurf drin.
Sehr viel Vorwurf.
Du, Lars Klingbeil, hast mich nicht unterstützt, deswegen kann ich das nicht werden, obwohl ich eigentlich geeignet dafür gewesen wäre. Und wenn man in die Fraktion und in die Partei reinhört, dann sagen einem das auch viele. Hubertus Heil gilt als herausragender Verhandler. Viele sagen, dass er eigentlich an dieser Stelle sehr, sehr gut geeignet gewesen wäre, vielleicht sogar noch besser als Matthias Miersch.
Tja, da sieht man wieder, ne, wenn es um Macht geht, dann...
Aber das ist auch das Interessante, wenn du jetzt auf die SPD-Seite guckst im Kabinett. Du hast eigentlich niemanden in dem neuen Kabinett, wenn das alles klappt mit der Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler am Dienstag. Du hast eigentlich niemanden im Kabinett, der schon in dem alten Kabinett war. Es ist ein ziemlicher...
Außer Pistorius.
Außer Pistorius, ja genau. Also Pistorius ist sozusagen außer Konkurrenz, da hat Moritz völlig recht. Aber der hat ja wirklich dieses Kunststück hingebracht, schon quasi nach der echt mies gelaufenen Bundestagswahl für die SPD mit 16,4% sich so in diese Startlöcher zu stellen, um zu sagen, also Verteidigung, das mache ich weiter, weil es zwischendurch Überlegungen gab in der Union, dass die auch gerne das Verteidigungsministerium gehabt hätten. Und dann haben die aber festgestellt, das werden wir nicht hinbekommen gegen den beliebtesten Minister Deutschlands mit irgendeinem CDU-Minister oder CSU-Minister anzutreten. Und deswegen in drei Gottes Namen, Boris Pistorius durfte Verteidigungsminister bleiben und wird es auch weiter bleiben. Aber ansonsten finde ich das Interessante an dieser SPD-Seite, dass es ziemlich neu ist. Also dass du keine Ampelgesichter in dem Sinne hast.
Gut, ja, die Botschaft steht ist auch Neuanfang, ne? Oder? Ist doch irgendwie vielleicht auch
ganz... Ich finde aber Neuanfang, Linda, weißt du, es gibt ja diese Politikfloskeln und da ist Neuanfang.
Ja, deswegen sage ich das ja, weil ich es zu oft gehört habe und jetzt will ich es aber auch sehen.
Weißt du, das mit dem neuen Anfang, ich finde das mit dem Neuanfang ist immer ganz, ganz schlimm. Aber gut, nennen wir es Neuanfang, ist nicht eins meiner Lieblingswörter.
Nee. Also das Bild, was da gebaut wird jetzt in der Öffentlichkeit, ist natürlich das, da sind relativ viele junge Frauen, die da jetzt Verantwortung haben. Und das war vielleicht vorher nicht so, wo man eher die Generation der Mittelalten bis schon eher Richtung Ende der Karriere gehenden Frauen hatte.
Okay. Und mit Bärbel Baas, die ja Sozial- und Arbeitsministerin wird, die Nachfolgerin von Hubertus Heil, hast du in jedem Fall eine sehr interessante Frau mit einem sozialdemokratischen Lebenslauf, den man sich besser nicht backen kann. Also Aufsteigerkind aus Duisburg. Und ja,
erst Hauptschulabschluss gemacht, genau, dann auf dem zweiten Bildungsweg sich hochgearbeitet, Führungspositionen bei einer Krankenkasse gehabt und dann in den Bundestag gegangen. Das ist schon, das sagen viele Sozialdemokraten, das ist typisch sozialdemokratische Karriere. So stellen die sich das vor, eben, dass Leute durch Bildung aufsteigen können.
Ja, und als Bundestagspräsidentin auch einen guten Job gemacht, wo auch alle dachten, wie wird das wohl, wenn sie Wolfgang Schäuble nachfolgt? Und dann ist festgestellt worden, ach, das hat sie gar nicht so schlecht gemacht, sehr unaufgeregt.
Apropos interessante Personalie, jetzt springen wir mal zur Union. Liebe Anna, da bist du jetzt gefragt. Es gibt ja da auch eine durchaus interessante Personalie, und zwar ist das Jens Spahn, der zum Fraktionschef gewählt worden ist. Und vorher war das war ja so ein bisschen umstritten, ob er das wirklich werden sollte. Wie kam es jetzt dazu und wie sind die Reaktionen darauf?
Also bei Jens Spahn ist es deswegen umstritten gewesen, oder beziehungsweise es waren sich Leute nicht sicher, würde Friedrich Merz sich quasi durchringen können, Jens Spahn zum Fraktionsvorsitzenden vorzuschlagen, weil Jens Spahn den Ruf hat, dass er häufig vor allen Dingen für sich arbeitet und dass er nicht sehr loyal ist. Und er ist aber heute gewählt worden zum Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU mit 91,3%. Das ist auch ein gutes Ergebnis. Aber dieses Thema Loyalität hat durchaus eine Rolle gespielt, als im Anschluss an die Wahl von Jens Spahn zum neuen Fraktionsvorsitzenden dann auch noch die Parteichefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, vor die Presse getreten sind. Und Markus Söder hat dann das gesagt.
Jens ist 360 Grad anspielbar, für jedes Thema ein echter Allrounder. Und ja, das will ich auch sagen, er kann auch loyal. Er kann auch loyal und er wird genau seinen Beitrag erbringen.
Und das ist natürlich
ist ein Söder Deluxe, oder?
Und so ein Kompliment möchtest du doch bekommen. Die Linda, die kann auch loyal sein. Ja. Also ne, die Linda, die kann auch ehrlich sein.
Ich weiß gar nicht, was da alle immer sagen.
Ja, oder? Das ist, glaube ich, voll nett gemeint.
Ja, und das ist halt, also Jens Spahn hat halt den Ruf, so etwas fishy zu sein und dass man ihm nicht wirklich trauen kann. Und dann hatte er ja so in dem Endspurt zum Koalitionsvertrag, zu den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag, hatte er sich ja noch in einem Interview eingelassen und dann gesagt, also er wolle doch mal anheimstellen, ob man nicht eventuell mit der AfD normaler umgeht als bisher, dass man sie als normale Partei behandelt. Und da hat er ja ziemlich viel Gegenwind bekommen. Und das war natürlich auch etwas, was vor allen Dingen bei der SPD, bei dem Koalitionspartner überhaupt nicht auf Gegenliebe gestoßen ist und auf sehr, sehr viel Kritik. Und deswegen war es auch interessant, weil Jens Spahn heute danach gefragt wurde.
Ja, genau, wie ist der Stand da jetzt?
Ja, also, genau, wie er es jetzt halten würde. Und da hat Jens Spahn gesagt:
Der Bericht des Amtes für Verfassungsschutz am Freitag hat die Lage nochmal verändert. Wir nehmen diesen Bericht sehr ernst. Wir haben miteinander vereinbart in der Union, aber auch in der Koalition, dass wir ihn sorgfältig auswerten werden, dass wir dann gemeinsam Schlussfolgerungen daraus ziehen werden. Aber daraus folgt eben auch für uns gemeinsam, Union wie SPD, dass es keine Empfehlung geben wird, AfD-Abgeordnete zur Ausschussvorsitzenden zu wählen. Und wir werden uns ansonsten für die Frage, es gibt ja viele Fragen hier im parlamentarischen Alltag, für den Umgang miteinander, auch zwischen Mehrheit und Minderheit, wir werden uns in all diesen Fragen mit der SPD abstimmen und auch gemeinsam agieren.
Aber das heißt ja, er lässt es offen, ob Abgeordnete ihrem Gewissen folgen könnten und aus eigenen Stücken AfDler unterstützen.
So kann man das deuten. Also weißt du, das ist immer, wir fieseln das ja sehr gerne hier in Berlin auseinander, wenn solche Äußerungen fallen. Wie ist denn das zu deuten? Ich finde, weil er sich ja auch schon mit einem Tweet geäußert hat, das war, glaube ich, gestern kam dieser Tweet von Jens Spahn am Sonntag, wo er schon gesagt hat, also ne, mit der AfD, da mit den Ausschussvorsitzenden, das müsse man mal schauen, der wolle sich mit der SPD eng abstimmen, würde ich es interpretieren in die Richtung, dass er da wirklich jetzt zurückgerudert ist von diesem Ansatz, mit der AfD normaler, in Anführungsstrichen, umzugehen. Und dazu kommt auch noch, dass Friedrich Merz heute sehr klar sich geäußert hat. Und zwar hat er gesagt:
Spätestens seit dem letzten Wochenende ist es auch für mich unvorstellbar, dass Abgeordnete im Deutschen Bundestag AfD-Abgeordnete zu Ausschussvorsitzenden wählen.
Wie ist denn das zu bewerten, dass er jetzt Fraktionschef ist?
Ich finde, das ist eine wirklich interessante Entscheidung und ich weiß auch nicht ganz genau, wo die hinführt. Also Jens Spahn ist sehr, sehr vernetzt in der CDU. Er ist jemand, wenn er von einem Abgeordneten jetzt im Bundestagswahlkampf angerufen wurde, ob er ihn nicht unterstützen könne im Wahlkampf, wo er wirklich zu fast jedem hingefahren ist. Er ist jemand, der auch Leuten SMS schickt innerhalb der CDU, um da mal zu gratulieren zu einem guten Ergebnis. Also mich erinnert das immer so an den alten Helmut Kohl, weil Helmut Kohl war bekannt dafür, dass er der Wahnsinnsnetzwerker war in der CDU und so einen Eindruck habe ich auch von Jens Spahn. Aber es gibt halt immer diesen Vorbehalt, auf wessen Rechnung arbeitet Jens Spahn, auf seine eigene oder auf ist er tatsächlich loyal? Das haben wir jetzt ja auch gerade von Markus Söder gehört. Und deswegen gab es durchaus einige in der CDU und auch in der CSU, die es durchaus ein Wagnis finden, dass Friedrich Merz jetzt gesagt hat, Jens Spahn soll der Fraktionsvorsitzende werden. Das ist ein sehr wichtiger Job, weil Jens Spahn als Unionsfraktionsvorsitzender muss die Mehrheiten besorgen für die Koalition, auf jeden Fall auf der CDU-CSU-Seite. Und meine Vermutung ist, dass Jens Spahn das auch erst einmal alles machen wird, dass er diesen Job so ausfüllen wird, wie Friedrich Merz sich das vorstellt. Und es ist ja auch interessant, wenn du jemanden wie Jens Spahn nimmst, wo er ja unter einem Vorbehalt steht, ob bei ihm denn diese Brandmauer zur AfD so hoch und so fest ist, wie einige in der CDU das nach wie vor wollen und wo er unter diesem Verdacht steht, dass er da an dieser Brandmauer kratzt, wenn es jetzt Jens Spahn ist, der ja letztendlich die Politik der schwarz-roten Koalition auch gegen die AfD verteidigen muss. Also wenn wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten Debatten im Bundestag sehen, dann wird es Jens Spahn sein, der halt die Vorwürfe der größten Oppositionspartei, der AfD, auch zurückweist.
Und für Friedrich Merz heißt es ja jetzt noch einmal schlafen und dann wird er am Dienstag endlich zum neuen Bundeskanzler gewählt. Hat er sich eigentlich irgendwas bei Angela Merkel abgeguckt?
Ja, er hat sich eine Sache bei Angela Merkel abgeguckt. Moritz und ich kommen jetzt ja gerade aus dem Reichstag und Friedrich Merz war ja erst in dem großen Fraktionssaal der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und wenn man sich das anguckt, es gibt im Reichstag etwas, das heißt Fraktionsebene. Und diese Fraktionsebene ist das Stockwerk über dem Parlament, über dem Plenum, weißt du, das, was wir immer sehen mit den blauen Stühlen und wo die ganzen Debatten geführt werden. Und darüber, das Stockwerk darüber, das ist die Fraktionsebene. Und wenn ich so auf die Fraktionsziele gucke, ist links die Unionsfraktion und rechts ist die SPD-Fraktion. Und Friedrich Merz ist dann von der Unionsfraktion zur SPD-Fraktion gegangen heute, die auch getagt hat, um die SPD-Fraktion zu besuchen. Und das hatte Angela Merkel auch gemacht 2005, als sie zum ersten Mal eine große Koalition eingegangen ist mit der SPD. Und damals war es ja tatsächlich noch eine große Koalition. Jetzt ist es ja nur eine Koalition mit 12 Stimmen über den Durst. Aber da ist er reingegangen und da ist er auch an uns vorbeigegangen. Und Moritz, du hast dir das ganz genau angeguckt.
Ich bin ihm hinterhergegangen, ja. Er hat dann irgendwann gesagt, so komme ich auch mal in die SPD-Fraktion. Und dann ging er da rein. Und es war schon ein interessanter Moment, weil es bemerkte eigentlich niemand so richtig, dass er da reinkam. Also an seiner Kanzlerpräsenz muss er noch ein bisschen arbeiten. Ähnlich wie Olaf Scholz, der das auch nie so richtig hingekriegt hat, dass Räume quasi auf ihn blicken, wenn er reintritt. Also er kam da rein und ging dann hinter die Bank, wo die Führung sitzt und begrüßte dann jeden Einzelnen, inklusive auch der Ministerinnen und Minister, die nicht mehr dabei sind. Also Karl Lauterbach, Nancy Faeser. Karl Lauterbach hatte gerade sich einen großen Salat vor sich stehen.
Den hat er übrigens immer
da stehen. Den hat er immer, ja.
Und Boris Pistorius sitzt neben ihm und isst Pommes und Currywurst.
Ja.
Oder ich nehme zurück die
Buletten.
Pommes. Es war, genau, es ist Bulette und Kartoffelsalat. Nur, dass wir hier die Wahrheit sagen. Ich habe es mal gesehen mit Kartoffelsalat und Bulette, Pistorius und Salat. Lauterbach.
Ja, und dann ging er einfach weiter und irgendwann kam er dann in der Mitte dieser Bank an und dann war da Lars Klingbeil und Saskia Esken und auch Olaf Scholz standen da und dann begrüßten sie sich etwas ungelenk und der Saal hatte immer noch nicht zur Kenntnis genommen, dass da jetzt der künftige Bundeskanzler den Saal betreten hat. Aber mir wurde dann gesagt, dass als er angekündigt wurde, dann als dann die Journalisten draußen waren, dass es dann auch einen Applaus gab.
Okay, so und jetzt abschließend nochmal, wenn ich euch jetzt hier schon sitzen habe, dann abschließend noch die Frage, wie guckt ihr denn jetzt auf diese große Koalition? Geht ihr da mit einer gewissen Zuversicht ran? Wie ist euer Gefühl?
Also große Koalition ist es ja in dem Sinne nicht mehr. Friedrich Merz nennt es ja immer Arbeitskoalition. Und ich persönlich finde es jetzt gut, wenn diese Koalition tatsächlich anfängt zu arbeiten. Wenn Friedrich Merz gewählt wird am 6. Mai, dann ist es genau ein halbes Jahr her, dass die Ampelkoalition in den Dutt gegangen ist. Und ein halbes Jahr dafür, dass es Deutschland ist, dass wir wichtig sind, dass wir ausfallen bei europäischen Entscheidungen, dass wir ausfallen bei solchen Dingen, wie geht es weiter im Ukraine-Krieg, wer spricht mit Donald Trump, wie machen wir das da alles und auch andere wichtige Fragen, wenn man sich überhaupt nur überlegt, Donald Trump und die Zölle zum Beispiel. Also Deutschland ist einfach das größte Land in Europa und unsere Stimme wird nicht nur gehört, sondern sie wird auch vor allen Dingen vermisst. Und ich freue mich tatsächlich, wenn jetzt diese Regierung anfangen kann zu regieren. Und ich finde diese, also die Kabinettsmitglieder, finde ich überraschender, als ich erwartet hatte. Und von daher ist es eine interessante Mischung. Und ja, Regierungen sollen regieren.
Uns Journalistinnen und Journalisten wird ja immer nachgesagt, dass wir Spaß an der Zerstörung so ein bisschen haben, dass wir Spaß am Streit haben und dass wir darauf hoffen, dass es möglichst viel Streit gibt, damit wir möglichst viel zu berichten haben. Ich glaube wirklich, bei dieser Konstellation, bei dieser Koalition ist das breit gestreut anders. Tatsächlich gucken alle drauf und sagen, also wir haben jetzt wirklich 3 Jahre lang eine zerstrittene Ampelkoalition gehabt. Das hat Deutschland nicht gut getan in vielerlei Hinsicht. Und jetzt ist es wirklich wieder an der Zeit, dass sich da 2 bzw. 3 Partner zusammenreißen und wirklich mal gut regieren, im besten Sinne des Wortes. Und hoffentlich nicht allzu viel Streit anbieten für uns Medienschaffende. Wir werden dann natürlich kritisch drauf gucken. Wir werden das auch sagen, wenn sich da gestritten wird. Also es darf auf keinen Fall so sein, dass wir da ein Auge zudrücken, nur damit diese Regierung gut performen kann. Aber es wäre, glaube ich, für Deutschland und für Europa und vielleicht sogar für die Welt gut, wenn diese Regierung funktioniert.
Viva. Da kann man ja kaum noch was hinzufügen, aber ich möchte nur sagen, ich habe ein Problem mit dieser ganzen Regierungsbildung. Also ich bin froh, dass sie jetzt wirklich irgendwann anfängt zu regieren. Und die ganze Zeit sagen schon Politiker von CDU, CSU und SPD, dass sie keinen Streit wollen. Und wir haben aber immer wieder jetzt in den vergangenen Wochen immer so ein bisschen unter den Tisch treten gesehen. Mhm. Und deswegen fehlt mir noch der Glaube. Also Sie haben das ja auch heute wieder bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags, haben Sie gesagt, die Leute haben keine Lust mehr auf Streit. Und da sind sich ja auch alle einig. Und dann passiert es aber doch, weißt du, dann passiert aber doch die Auseinandersetzung. Ich will das jetzt gar nicht als Streit hochjetzen. Also ich würde gerne den Nichtstreit sehen und ich würde es gerne glauben können. Weil ich muss zugeben, dass so, was ich jetzt in den vergangenen Wochen gesehen habe, war noch nicht so überzeugend, dass die sich tatsächlich nicht streiten. Aber ich bin bei Moritz. Wir brauchen es, Europa braucht es und die Welt braucht es.
Wollen wir zusammenfassen zum Schluss oder willst du noch was sagen, Moritz?
Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn jeder Abgeordnete, jeder Minister, jede Ministerin sich jetzt mal überlegt, womit kann ich denn meinen Koalitionspartner am allerbesten triggern? Was regt die am meisten auf? Und das kommt auf eine Blacklist. Das wird einfach nicht angesprochen und wird nicht gemacht, sondern es wird versucht, einfach mal konstruktiv zu sein. Das hätten wir alle uns irgendwie auch verdient nach 3,5 Jahren Ampelstreit.
Okay, dann fasse ich es auch nochmal in meinen Worten zusammen oder was ich dieser Koalition mitgeben würde. Macht endlich und macht es gut. Moritz Rötle und Anna Engelke, vielen, vielen Dank für euren Besuch und schönen Dank, dass ihr so spontan gewesen seid.
Sehr gerne.
Ciao, sehr Linda. Gerne, Linda. Und schöner kann man das nicht sagen. Tschüss nach Düsseldorf.
Und natürlich haben wir auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Wir reden ja bei Berlin-Code über die Bundespolitik, aber auch die Landespolitik in der Hauptstadt und in Brandenburg lohnt Einblick. Denn was in Berlin und drumherum passiert, kann Maßstäbe für ganz Deutschland setzen oder spektakulär scheitern. Um all das kümmert sich der Podcast Spreepolitik mit den Landespolitik-Profis vom RBB. Sie schauen auf die großen und manchmal vermeintlich kleinen Dinge, auf Probleme und Lösungen, fühlen den Puls der Großstadt und begleiten die Transformation auf dem Land. Den Podcast gibt es natürlich in der ARD Audiothek, genauso übrigens wie unseren oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann hören wir uns am Freitag wieder. Bis dann.